ich war extrem überrascht, dass ein so kritisches, auch der Branche gegenüber kritisches Buch wie meins, gerade von Leuten gut aufgenommen wird, die in diesen IT-Abteilungen sitzen und das verantworten. Und da sieht man, dass etwas passiert ist. Es ist nicht mehr so, dass viele in der IT sagen, okay, das ist uns eigentlich egal, ich arbeite mit dem System, ich mache da meinen Stiefel und so soll es auch bleiben. Das war ja lange Jahre sozusagen das Credo des IT-Verantwortlichen. Management interessiert eigentlich nicht, was ich mache, deshalb mache ich irgendwas. Das ist nicht mehr so. Ich finde es großartig, dass Leute die Frage auch, sind meine Ansprechpartner im Management auch in der Lage, die Problematik von dem, was ich sage, nachzuvollziehen? Das ist ja frustrierend, wenn man sozusagen mit Leuten redet, die zwar immer nicken, aber nichts verstanden haben.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum so viele digitale Strategien scheitern, bevor sie überhaupt beginnen. Weil sie mit Technik starten und nicht mit Verstehen. Weil in Führungsetagen oft über Digitalisierung gesprochen wird, ohne sie je selbst durchdrungen zu haben. Wolf Lotter, Autor und Mitgründer der Brand 1, fordert in seinem neuen Buch Schluss mit der digitalen Ahnungslosigkeit an der Spitze. Es braucht Reife, nicht Tools, es braucht Haltung, nicht Hypes. Wie gelingt digitale Mündigkeit in einer Welt voller Komplexität, Halbwissen und technischer Verheißungen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Kaum ein Versprechen ist derzeit größer als das der Digitalisierung. Mehr Effizienz, mehr Tempo, mehr Möglichkeiten. Doch statt mündiger Nutzer sehen wir oft genau das Gegenteil. Überforderung, Abhängigkeit oder Scheinlösungen. Die Frage ist also, werden wir von der Technik getrieben oder lernen wir endlich, sie klug zu nutzen? Unser heutiger Gast ist jemand, der genau hier den Finger in die Wunde legt. Wolf Lotter ist Autor, Vordenker, Mitgründer der Brand 1 und einer der profiliertesten Beobachter der digitalen Transformation. In seinem neuen Buch Digital Erwachsen fordert er nichts Geringeres als ein Reifezeugnis für die Gesellschaft. Kein blinder Fortschrittsglaube, keine Maschinenverehrung, sondern die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen sinnvoll und bequem, zwischen Anwender und Versteher, zwischen Innovation und Illusion. Heute sprechen wir mit ihm darüber, warum Digitalität vor allem eines braucht, Menschen, die bereit sind, erwachsen zu werden. Lieber Wolf, herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Schön, dass du mal wieder bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Lieber Wolf, bist du eigentlich eher pro oder contra KI? Also sehnst du dich manchmal nach den alten Zeiten vor Digitalisierung? Gibt es eine gewisse Sehnsucht? Oder bist du eigentlich mittendrin, magst es, aber bist einfach skeptisch mit dem Umgang?
Also ich denke, dass es kein Werkzeug gibt, das man verantwortlich machen kann dafür, dass die Leute nicht damit umgehen können. Oder plus Werkzeuge, die übertrieben dargestellt werden von Leuten, die uns diese Werkzeuge verkaufen wollen. Deshalb habe ich überhaupt nichts gegen die KI. Ich glaube nur, dass es notwendig ist, dass man weiß, was das ist und was es kann und was es nicht kann. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo es dringend notwendig ist, das zu sortieren und zu wissen und die Grundbildung in Sachen Digitalisierung. Warum machen wir das und was machen wir vielleicht auch falsch damit und was glauben wir so oft, jetzt endlich voranzutreiben?
Arbeitest du selber mit KI? Also hast du vielleicht sogar zur Recherche deines Buchs mit KI gearbeitet?
Ich recherchiere nicht mit KI. Das hat aber einen sehr einfachen Grund. Ich muss mir die Dinger merken, bevor ich sie schreibe, um sie richtig formulieren zu können, so wie ich das möchte. Und nicht wie ChatGPT das möchte oder Gemini. Was ich allerdings tue, ist, dass ich mir gelegentlich meine eigenen Texte zusammenfassen lasse von der KI. Und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn du bei 200, 300, 400.000 Zeichen, das sind ja gehörige Mengen, mit die man in einem Buch verarbeitet, angelangt ist, das nochmal sozusagen reflektiert zu bekommen. Ja. Allerdings muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Auch sehr gute Modelle machen Fehler, sie machen oft dramatische Fehler. Und die übersieht man umso leichter, je mehr sie einfach suggerieren, sie wären super. Das ist sehr, sehr gefährlich. Aber auch das gehört zur Grundbildung, die wir heute lernen müssen zum Digitalen.
Die uns fehlt, oder? Das ist ja das, was du sagst. Uns fehlt diese Grundbildung. Wie kommen wir dazu? Genau. Wann muss diese Grundbildung beginnen?
Naja, ich könnte jetzt einfach sagen, fang mal mit dem Kindergarten an und mit der Schule, ja klar, aber in Wirklichkeit ist es eine gesellschaftliche Grundbildung. Wir haben ja nie mit den Werkzeugen, mit den technologischen Werkzeugen seit der Industrialisierung umzugehen gelernt. Darum gibt es ja diesen Begriff der Entfremdung seit dem 19. Jahrhundert auch, dass wir nicht mehr wissen, womit wir eigentlich es noch zu tun haben mit den technischen Errungenschaften. Ich habe in meinem Buch ein wunderschönes Zitat von Albert Einstein bei der Eröffnung des Berliner Rundfunks aus dem Jahr 1930, glaube ich jetzt, wo er sagt, das ist eigentlich eine Schande, dass die Leute nicht mehr wissen als die Kuh von der Botanik, wo sie genussvoll das Gras frisst, sinngemäß, von dem, was ihnen eigentlich nützt. Und dabei ist es geblieben. Also wir haben eine Distanz zur Technologie. Wir glauben, müssen deshalb alles glauben, was man uns erzählt, durchs Marketing und durch die Werbung, die sich da sehr bemühen, dass wir begeistert kaufen und User bleiben. Aber wir werden keine Benutzer im Sinne von aktiv gestaltende Leute, weil dazu müsste man wissen, was die Digitalisierung eigentlich kann, was sie nicht kann und was sie ursprünglich eigentlich wollte. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses historische Moment, wo man mal versteht, wo wir eigentlich daherkommen auf diesem Weg. Weil ich glaube, das klärt dann immer sehr viel von dem auf, was wir damit auch jetzt und künftig machen können.
Ich hatte letztens ein Gespräch mit dem Professor, dessen Name mir ehrlich gesagt gerade entfallen ist. Aber dem seine These war, dass das Marketing, was KI betrifft, momentan ausschließlich an Investoren gerichtet ist und nicht an Nutzer. Weil es im Grunde genommen darum geht, im Grunde der nächsten großen Deal abzuschließen. Und dazu brauche ich natürlich Nutzer und so weiter. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich nur das, was es eh schon gibt, in einem anderen Mantel verpackt und dann der Versuch, damit irgendwie Geld einzutreiben.
Ja, dafür spricht sehr vieles. Also, dass natürlich eine ungeheure Blase mittlerweile entstanden ist, auch Investmentblase, die bei weitem die mir sehr gut bekannte sogenannte Webblase von 2000, 2001 überschreitet. Das ist ja nun etwas, was bereits an den Wänden steht und wo man auch schon gewisse Vorsichtigkeiten bemerkt bei den Leuten, die sonst immer sehr zügig da reingehen. Also da heißt es einfach wirklich extrem aufpassen. Gleichzeitig ist es so, dass immer noch sehr viele genau das machen, was sie auch um das Jahr 2000 gemacht haben. Sie gehen blind rein, weil die anderen auch reingehen. Ja? Also alte Klassiker, Investoren, die sehr viel Geld verlieren, sind meistens Investoren, die sehr wenig wissen. Und jetzt glaubt man natürlich, das gibt es in höheren Bereichen nicht. Doch, das gibt es. Und ich glaube, dass die Angst, gerade im Management, und ich merke das bis tief in den Mittelstand hinein in Deutschland, die Angst davor, wieder mal etwas zu versäumen, ja, was man den Leuten ja immer wieder erzählt, so groß ist, dass sie auch bereit sind, dann dieser Hype nochmal heiße Luft reinzublasen. Und das hat zwei dramatische Folgen. Das eine ist, dass wir dieses eigentlich so nützliche Werkzeug der Automatisierung nicht als das sehen, was es ist, also ein Automatisierungswerkzeug, dass wir unsere Organisationen nicht danach ausrichten und dass wir drittens, und das ist auch ganz, ganz wesentlich, viel Geld verlieren werden. Also das wird uns sehr, sehr weit treffen in einer ohnehin schwierigen Situation und bedeutet, dass etwa in Deutschland und in Europa noch mehr falsche Skepsis und falsche Zweifel gegenüber der Digitalisierung existieren, als sie ohnehin schon da sind. Denn das kommt ja auch woher. Es gibt einerseits so eine Dynamik, wir machen alles mit und dann glauben wir alles, wenn die anderen es tun. Oder die Dynamik, wir lassen es bleiben, weil wir Angst haben, dass wir uns schaden. Und das wechselt sich in Extremo immer wieder ab. Und beides ist schlecht.
Ja, doch interessant, dass viele von diesen Nachrichten kommunikativ kaum wahrgenommen werden. Selbst der Nvidia-Chef bremst hier aus vorsichtig mittlerweile und das wird in vielen Fällen gar nicht wahrgenommen, dass sich Mark Zuckerberg mittlerweile auch das Metaverse so fast im Stillen kassiert hat. Ist zwar einigen bekannt, aber auch, wenn ich überlege, vor 2 Jahren war das im Age, in der HR-Bubble, Metaverse wird alles ersetzen. Es wird nichts anderes mehr geben, war die Aussage. Ja. Heute, sagen wir mal vorsichtig, sind die Investitionen von Facebook oder also von Meta in die Richtung minimiert worden, weil es eben nicht so ist. Aber das kriegt man nur am Rande mit. Eigentlich geht alles weiter so in die Richtung kommunikativ und das ist schon interessant.
Das hat die Computerindustrie eigentlich immer schon gemacht. Und es ist ja nach wie vor die Computerindustrie. Das ist nichts Neues. Das hat sie schon gemacht in den 40er Jahren, erstaunlicherweise, als man sozusagen die ersten Rechner noch in Einzelsolo Verfahren zusammengebastelt hat. Das hat man in den 50er Jahren gemacht. Man hat gesagt, das ist jetzt der große Clou, die große Erwartung, das und das können wir demnächst in diesem Theater alles bewundern und kriegen es. Aber wir haben es nicht gekriegt. Also ich sage jetzt mal zum Stichwort künstliche Intelligenz, da hat man auf. Das ist 70 Jahre her, über 70 Jahre her, wo man versprochen hat, dass man in 2 Monaten damals weiß, wie menschliche Intelligenz durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann, was man übrigens immer noch nicht kann. Mhm. Ja? Und das ist schon alles, sind alles schon erstaunliche Prozesse, dass das alles auch geglaubt wird. Das finde ich extrem interessant, weil das alles findet ja auf offener Bühne statt.
Das finde ich so spannend, wie du das sagst, wie auch im Prinzip diese Welten miteinander existieren. Das erinnert mich jetzt persönlich, jetzt muss ich kurz, ich sage mal ein bisschen den Nerd raushängen, aber das muss ich ganz klar sagen, im logischen Empirismus, ja, sagte man im 19. Jahrhundert schon, nächstes Jahr werden wir alles wissen. Also das war die Aussage. Ja, genau. Und das nächste Jahr zu dem Zeitpunkt war, ich meine, 1812. Ja. Und man wusste 1812 offensichtlich nicht alles. Und die wissen heute noch nicht alles. Und ich sage mal, diese Werbung, bald ist alles anders, die gibt es ja schon ewig. Das ist ja nichts Neues.
Ja, das sind eigentlich alle Kamellen. Ja. Und sie werden aber immer wieder sozusagen erfolgreich aufgeführt. Das ist das Interessante dran. Also es bleibt nicht sozusagen bei dieser Geschichte einmal als Tragödie, einmal als Farce, sondern das ist immer, wie eine Dauerkomödie. Das ist im Grunde genommen, ist das alles Slapstick mittlerweile. Aber einer, der gut funktioniert. Und warum funktioniert es? Weil die Kunden, unter Anführungszeichen, sowohl die Leute, die investieren können, als auch die Unternehmen, die das Material kaufen, als auch die Kunden, die als Enduser irgendwo rumsitzen, sich nie fragen, ja, was sie mit dem Zeug eigentlich machen. Das heißt, es fehlt bei einer Technologie, von der immer nur von der Zweckmäßigkeit die Rede ist, die Zweckmäßigkeit fast vollständig. Mhm. Das war schon in der PC-Revolution so, wo man gesagt hat, du gehörst zum alten Eisen. Mir fällt da immer so eine Geschichte ein, aus Büro, so eine alte Fernsehserie aus den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre von Schwabinitzky, von diesem sehr lustigen Regisseur. Und da bekommen die Sekretärinnen, nehmen in einem kleinen Unternehmen, da nehmen sie alle die Schreibmaschinen weg und stellen ihnen einen Computer hin, aber diese Computer funktionieren natürlich überhaupt nicht richtig. Und sie können nicht damit arbeiten, deshalb besorgen sie sich heimlich die Schreibmaschinen wieder, gaukeln aber ihr Management vor, dass sie weiterhin mit dem Computer arbeiten, damit das Management nicht wütend ist. Weil das ist ja eine Entscheidung, wo man jetzt Modernität zeigt. Okay. Und auf diese Geschichte fallen sie immer alle rein. Und dann übersieht man hochqualifizierte Mahnungen, Berechnungen, Studienergebnisse von hochmögenden Leuten, Solow beispielsweise 1988 Nobelpreisträger für Ökonomie oder Acemoglu Nobelpreisträger vor 2 Jahren, der in demselben Bereich forscht und wo du eindeutig siehst, dass die Produktivitäts- und Wachstumsversprechen der Computerindustrie einfach nicht da sind. Also es gibt diesen berühmten Satz von Solow, der Computer ist überall außer in den Wachstumsstatistiken, in den Produktivitätsstatistiken, Entschuldigung. Und das ist natürlich eine massive Ansage, die man damals überhört hat, 1988 und bis heute auch. Tatsächlich verdienen damit die Hersteller sehr viel Geld. Es verdienen natürlich die Gestalter sehr viel Geld. Der Handel verdient ein bisschen was, ich glaube nicht mehr so wahnsinnig viel. Und dann verdienen vor allen Dingen Beratungsunternehmen sehr viel, die ja auf all diese neuen und wunderbar schnell wechselnden Dynamiken aufspringen. Und da musst du ja immer was lernen. Und vor allen Dingen Rechts- und Steuerberatung ist hier nach wie vor der Knaller. Also das, was du alles auch brauchen würdest, wenn du das nicht hättest, du brauchst du noch mehr davon, weil das natürlich ein viel komplexeres Thema geworden ist gegenüber der Zeit vor dem Computer. Und so läuft das. Man nimmt eigentlich alte Dinge, labelt sie ständig um und behauptet, sie sind mehr oder weniger nicht mehr ersetzbar. Und dann kommst du natürlich in diese self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Und irgendwann kannst du nicht mehr ohne Computer arbeiten, kannst du nicht mehr ohne Software, ohne App, ohne Handy existieren, geschäftlich und persönlich. Und das halte ich schon für eine Farce vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Ja, aber das gibt ja viele, die sich immer wiederholen. Und dann denkt man schon, ja, also merkt das wirklich niemand, dass eigentlich diese ganzen großartigen Versprechen so nicht eingetreten sind.
Aber was kann ich als Organisation dagegen machen? Wie kann ich mich positionieren? Was würdest du sagen?
Also was man nicht machen kann, ist aussteigen. Das geht nicht mehr, eben weil diese selbsterfüllende Prophezeiung tatsächlich zu einer Realität geworden ist. Also zurück zur Schreibmaschine würde ich jetzt auch niemandem empfehlen. Was man tun kann, ist, glaube ich, sich mal schlau machen darüber, was ist eigentlich Digitalisierung, was tue ich da eigentlich? Produziere ich was Originäres oder nicht? Der Begriff sagt sie eigentlich schon. Die Welt kommt in den Computer, sagt doch dieser ganz großartige David Gugeli, ein Technikhistoriker von der ETH Zürich. Sein Buch kann ich sehr empfehlen, auch bei der Gelegenheit. Die Welt, wie die Welt in den Computer kam. Das heißt, alles, was menschlich ist, also unser Wissen, unsere Verfahren, werden sozusagen in den Computer gepackt und damit gibt es einen neuen Zugriff. Das ist alles. Das ist alles. Also es wird im Grunde genommen nichts Neues erfunden. Und das merken wir jetzt auch in der KI. Die KI hat ihre Weisheiten ja auch nicht sozusagen durch eigenes intensives Denken, auch durch Studieren, sondern sammelt sich halt das Wissen der Welt irgendwie zusammen und kombiniert das mehr oder weniger gut, was eine Reihe von Problemen aufwirft, zum Beispiel die Frage, wer überhaupt noch Wissen produzieren wird in Zukunft, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Punkt. Das heißt, es wird etwas verfrühstückt. Es geht jetzt also nicht mehr um die Frage, wir haben weniger Produktivität durch Computer, sondern wir haben ein Minuswachstum sogar in der Produktivität, weil in einer Wissensökonomie natürlich Wissen als wichtigste Ressource, das ist, womit man Geld verdient, und Wissen ist nun mal etwas, was wir mit Labels versehen und bepreisen können und das bis jetzt ganz erfolgreich getan haben, und wir graben uns da ganz massiv das eigene Wasser ab.
Ich muss jetzt da nochmal nachfragen, Wolf. Also tatsächlich sind wir rein durch Computer nicht produktiver geworden.
Ja, das Produktivitätsparadoxon sagt uns das und zeigt uns das deutlich, und die Studien sagen uns das auch deutlich. Hat übrigens noch einen ganz entscheidenden Grund. Auch da ist nicht der Computer schuld, sondern der Mensch. Ja? Oder genauer das Management. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Also es gibt keine entsprechende Umorganisation und Ausrichtung von Arbeit und Wissensarbeit parallel. Also wir leben immer noch, das ist einer meiner Leitsätze in allen Büchern, immer noch in dieser industrialistischen Verfassung, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, im 20. Jahrhundert durch das Management weitergetrieben wurde, und da sind wir. Ja, das ist der Status quo. Und jetzt kommt ein System, das es eigentlich ermöglichen würde, wesentlich mehr von dem, was man an menschlicher Arbeit gemacht hat, zu automatisieren. Weil was anderes ist das ja nicht. Ne? Also nachdem die Maschinen schon vorher unsere Kraft und Arbeit automatisiert haben, mit Fließbändern und mit Industrierobotern, haben wir jetzt Algorithmen, die auch simple Routine-Denkarbeiten, lasst es mich erledigen können. Ja? Und das heißt, Sachbearbeiter und Ähnliches werden tatsächlich ein Problem kriegen, oder alle, die immer das Gleiche verkaufen. Jetzt gibt es die natürliche Entwicklung dazu, was glänzt, ist individuelles, personalisierbares Wissen. Also alle Probleme, die man individuell lösen kann. Ich denke da nicht in erster Linie an Universitätsprofessoren, sondern an Handwerker. Ja? Das sind nämlich die sowas tun und sowas machen. Also das ist der Typus, das Richard Sennett weist ja da auch darauf hin, der amerikanische Soziologe in seinen Arbeiten schon vor 20 Jahren, dass das Modell, das Role Model ist sozusagen für die Wissensökonomie. Und das kann sich in einer industrialistischen Organisation schwer durchsetzen, weil man natürlich sagt, ich habe hier Leute, die machen gleichförmig das, was ich ihnen sage, das kann ich organisieren, das kann Management, innerhalb dieses Systems kann ich optimieren. Aber ich kann nicht die Arbeit sozusagen tatsächlich dorthin delegieren, wo sie eigentlich hingehört, nämlich an die Leute, die in der Organisation sind. Und da sind wir wieder bei dieser ungeklärten Arbeits- und Organisationsfrage. Alle Studien neueren Datums, wie der Jim Oglo beispielsweise, aber auch Brynjolfsson, der ja nun wirklich ein Stichwortgeber ist im Silicon Valley, sagen aus Stanford University, sagen uns ganz klar, es ist die Organisation, es ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, dass Computer und Digitalisierung nicht Produktivität anheben. Und das sollte uns natürlich schon zu denken geben. Aber ich glaube, solange man dieses wirklich kooperatistische Verhalten hat, das Management ist dafür zuständig, dass es läuft. Und wir denken jetzt nicht in diesem Bereich eins weiter und sind tatsächlich so mutig und bauen die Organisationen nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Technologie und auch der Gesellschaft, wie sie sich entwickelt hat, um. Solange wir das nicht machen, kriegen wir natürlich hier keine Ergebnisse raus.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Also sowieso, weil man natürlich davon ausgeht, dass das halt Arbeit bewertbar ist. Und da hat man erst den Ausbildungsfaktor, da setzt man die Arbeit an und dann meint man, ihr einen Wert zuzuordnen. Mir ist gestern aufgefallen, tatsächlich diesbezüglich, weil ich genau bei dem gleichen Punkt, den du gerade erwähnst, gehangen habe, dass das sehr, sag mal, an die antiken Bilder erinnert, wo man sich auch um Arbeit keine Gedanken gemacht hat, weil man dafür Sklaven hatte. Heute haben wir ja auch Sklaven, die heißen nur Computer. Genau. Also an der Stelle, die ja im Prinzip die Arbeit machen könnten, die wir nicht machen wollen. Dinge sortieren, Dinge kaufen, das brauchen wir ja quasi theoretisch nicht mehr. Mhm. Das heißt aber, dass wir uns eigentlich auf Dinge fokussieren müssen, die wichtiger sind, also die relevanter sind, die eben nicht von diesen Dingen gemacht werden können und nicht mit unserem Computer in Wettbewerb stehen. Das ist also bei vielen Menschen, ich bin nur als Mathematiker nicht überflüssig, ich muss nur nicht mehr alles nachrechnen. Ich muss mich um die Dinge kümmern, die nicht gelöst sind.
Genau.
Und da ist natürlich ein Mindset-Wechsel dringend notwendig,
Ja, da stimme ich absolut zu. Das ist der Kern der ganzen Geschichte. Also Menschen automatisieren seit vielen tausenden Jahren Routineprozesse und die semiotische Maschine, die der Computer ist, die Zeichen und Zahlen verarbeitet, ist ja nichts anderes als, ich sage jetzt mal von ihrer Idee her, als eine Kraftmaschine, also eine Dieselmaschine oder eine Dampfmaschine oder ähnliches. Das ist nichts anderes. Ja. Es automatisiert bestimmte Prozesse. Und es war nie anders übrigens in der gesamten abendländisch-westlichen Geistesgeschichte, auch nicht in der fernöstlichen übrigens, bin ich gerade wieder für ein anderes Projekt sehr intensiv beschäftigt mit der Frage, wie hat man denn individuelle Arbeit beurteilt? Ja, genau so. Du hast das ja schon gesagt. Es war also auch bei unseren Freunden in der griechischen Klassik nichts anderes. Und Aristoteles kann man nachlesen. Das mag dann manchen Leuten immer so diese Haltung gegenüber Sklaven. Ja gut, aber das hat sich natürlich jetzt, das Bild darauf war, jemand, der eine Arbeit macht, die sich ständig wiederholt, für die man eigentlich niemanden braucht, der denkt.
Richtig.
Punkt. So, das heißt, die Wissensarbeit ist keine Erfindung des 19., 20., 21. Jahrhunderts, sondern die gab es selbstverständlich schon in der Antike. Und spannenderweise finden sich dort hervorragende Quellen, an die wir anknüpfen könnten, wenn wir im Kopf sozusagen unsere Traditionen suchen, was ich immer empfehle, weil man, wenn man weiß, wo man herkommt, dann tut man sich ein bisschen leichter mit der Frage, wo man hingeht, weil der Weg nicht so fremd ist. Aber das kann man nicht erwarten. Das heißt, wir haben ja dieses Problem, dass dieser Industrialismus, in dem wir leben, und dieses Management, das dazugehört, ja vergleichsweise autistisch agiert. Also man hält sich ja sozusagen, es gibt keine Geschichte, es gibt eigentlich auch keine Zukunft, sondern es gibt nur eine Gegenwart, und in dieser Gegenwart ist man schnell und eilig und vor allen Dingen aktivistisch und aktionistisch. Nicht? Also es ist einfach Bewegung zeigen. Wenn jemand irgendetwas überlegt macht, dann gilt das ja schon als Arbeitsverweigerung. Ja? Und das in einer Wissensökonomie. Also das sind die Sorgen, die ich habe, wenn ich auf Europa schaue. Nicht nur, das passiert ja anderswo auch, aber in Europa ist es tatsächlich ausgeprägt so, dass man zu Wissen eine gestörte Beziehung hat. Und das ist tatsächlich in den letzten 250 Jahren zunehmend geschehen unter dem politischen Einfluss der politischen Gruppen und Lobbys, die an der Industrie hängen und die ja nach wie vor das Sagen haben bei uns. Ja.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Wenn du von Europa sprichst, dann hast du bestimmt vielleicht auch andere Kontinente, andere Länder, sei es vielleicht China, sei es vielleicht Japan, im Kopf, die vielleicht einen anderen Umgang damit haben, mit der Wissensökonomie, vielleicht dann eben auch mit dem Umgang mit technologischem Fortschritt. An wen können wir uns da vielleicht irgendwie orientieren? Wer lebt es gut vor?
Fangen wir vielleicht einmal mit dem Beispiel der USA an. Ich würde es nicht als Vorbild sehen, weil die USA sind natürlich nativ ein industrialistisches Land, gerade unter Donald Trump wieder, auch in der gesamten Kultur und in der gesamten politischen Interpretation der Vorgänge. Also da geht es um Menge und Masse und nicht um Qualität. Aber immerhin hat sich parallel dazu in Kalifornien explizit, ja, sind ja vielleicht auch verschiedene Länder, von denen wir sprechen müssen, und nicht nur die USA, sondern der amerikanische Westen oder auch New York unterscheiden sich ja dramatisch von dem, was sonst so passiert. Und da gibt es natürlich Absolut, eine Wissensökonomie, das sehen wir ja, die das Land reich gemacht hat. Nicht? Also Kaliforniens Reichtum und Glanz baut komplett auf Wissen auf und baut auf originärer Denkarbeit auf. Das fängt schon in der Unterhaltungsindustrie an übrigens. Man soll jetzt gar nicht an Stanford denken vielleicht zuerst oder an Silicon Valley, sondern die haben ein Händchen dafür, menschliche Bedürfnisse auf dieser abstrakten Ebene zu befriedigen. Ja, das können die, das haben die gelernt, da gibt es eine Tradition. Wir haben unsere Geistestradition unterbrochen, weil wir gesagt haben, es gibt irgendwann mal etwas, was wichtiger ist. Und das ist immer wieder die Produktion, das ist immer der Massen, das Erhalten von dem, was da ist. Das machen wir politisch auch. China, auch ein schönes Beispiel. In China gibt es zum Beispiel ganz konkret immer wieder 10-Jahres-Programme. Eins ist gerade realisiert, 2025, wo man sagt, aus der Produktionswirtschaft wird eine Wissensökonomie. Dazu gibt es hervorragende Studien, fällt jetzt eine von Mercator ein, nur mal als Beispiel dafür. Alles frei im Internet, kann man alles lesen. Es ist eine ganz klare Erklärung, wo die Regierung sagt, wir wollen in absehbarer Zeit, jetzt ist es 2035, vorwiegend eine Wissensökonomie sein und nicht mehr die Werkstatt der Welt. Und dann schauen wir uns einmal an, was die mittlerweile alles tun, was die alles machen dazu. Ja, das sind ja nicht nur die Elektroautos, das sind ja nicht nur die Kameras und Drohnen, das sind auf ganz entscheidenden Ebenen mittlerweile Innovationen, wo Europa gar nicht mithalten kann. Und zwar nicht deshalb, weil wir möglicherweise das nicht herstellen könnten, sondern weil in den Köpfen eine Vorstellung herrscht, dass man das erhalten soll, was man hat. Und das ist ja gefährlich. Und das ist in China anders.
Da will ich auch ganz, da würde ich tatsächlich einspringen wollen, insofern als dann das, was wir tatsächlich bei unseren Beratungen auch, was wir ja auch machen im Branding, manchmal sagen, wir sollten uns da weniger, meines Erachtens, weniger benchmarken, sondern auf das konzentrieren, was wir eigentlich könnten oder konnten. Weil wie du schon gesagt hast, wenn ich da zurückdenke an die abendländische Tradition, an die Geisteshaltung, egal ob es jetzt die Polis ist oder all das, was wir haben, das in den großen Bereich, den wir hatten in der Renaissance, das ist ja alles, das brauchen wir gar nicht von woanders. Das müssen wir uns mal angucken, was wir da geleistet haben, uns daran erinnern. Nee. Also, und sage ich mal, aus den aus der Starre ausbrechen und da hoffe ich mal drauf, dass das passiert, Jim.
Ich hoffe das immer noch, dass der Westen ist nicht tot. Der Westen, das Abendland, ja, also in diesem alten modischen Begriff zu nehmen, ist das Role Model der letzten 2500 Jahre weltweit. Und wer es nicht glaubt, das soll sich halt auch in China anschauen, wo man ja durchaus, wie ich gerade gesagt habe, in vielen technologisch vorne ist und auch diese Fähigkeit, Alternativen besser zu nutzen als die Europäer, nicht so schwarz-weiß denkt, dass man dort sozusagen die westliche Kultur im Alltag extrem kopiert, wie auf der ganzen Welt, sollte uns ja auch zu denken geben. Also es ist halt so, das ist schon eine europäische Welt. Ja, von wegen alter
die
Welt.
Grundlage, ne? Der
und die können heute nichts damit anfangen. Das ist das Problem. Das heißt, wir haben heute ein Führungspersonal, das nicht mehr in der Lage ist, sich überhaupt vorstellen zu können, dass man aus dieser Kultur heraus auch wirtschaftlich stark sein kann und innovativ sein kann. Und damit meine ich etwas anderes als Förderungsprogramme und noch ein Förderungsprogramm und noch eine langweilige Europaveranstaltung, sondern ich meine damit auch wirklich die Courage, hier eine souveräne, autonome Digitalisierung vorzunehmen. Das ist ja höchste Zeit. Und was tun wir? Die Politik läuft rum und versucht mit nicht mehr ganz so aktuellen amerikanischen Halbleiterherstellern Fabriken für viel Geld aufzustellen. Also das ist alles traurig, das ist Inkompetenz. Aber diese Inkompetenz sollte uns nicht davon abhalten zu sagen, dass der Kern Europas extrem vital ist, dass die Idee des Abendlands, des Westens eine richtige Idee ist und halt nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich Freiheit und auch die Freiheit des Überlegens, wirklich gedeihen kann.
Also sagst du, wir müssten die Bibel der Technokratie gegen die der Aufklärung tauschen.
Das halte ich für richtig. Grundsätzlich, man sollte etwas so Schönes wie die Aufklärung nicht einfach weglegen, weil sie einfach auch Selbstverantwortung bedeutet. Und ich glaube, das ist der springende Punkt bei dieser Geschichte. Das Buch heißt Digital Erwachsen, weil ich mit Erwachsenen, mit selbstverantwortlichen Leuten reden möchte und ihnen schlicht die Frage stelle, wenn wir über Technologie reden, Freunde, worüber reden wir da? Wir reden über die Gestaltung eures Lebens. Das, was ihr könnt und macht, dabei kann euch das helfen, aber nur, wenn ihr grundsätzlich verstanden habt, was es kann und was nicht. Das ist eine erwachsene Einstellung. Das heißt, man kümmert sich um seine Angelegenheiten Und wir sind natürlich in einem Ausmaß verkümmert, was das angeht, in den letzten Jahrzehnten geworden, dass es ganz, ganz schwer ist, da wieder diesen unternehmerischen und erwachsenen Touch reinzukriegen in die Diskussion, der übrigens überall fehlt, auch in der Politik natürlich, nicht? Also wir haben ja überall nur Parteien, die beziehen sich auf das Gestern. Die wollen irgendwo zurück, die einen wollen zum Verbrenner zurück, die anderen wollen in irgendwelche Nationalstaaten zurück, die anderen wollen zurück zu einer geschlossenen Welt und so weiter und so fort. Immer schön nach hinten. Und dann muss man sich halt fragen, wo kommt diese Dynamik her? Und diese Dynamik kommt also aus Unwissenheit. Davon bin ich wirklich überzeugt. Es ist nicht böse, sie können es nicht besser. Und deshalb müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auch couragierter verhalten. Und dann sind wir bei der Aufklärung. Also die selbstverschuldete Unmündigkeit, wie Kante das so schön gesagt hat, so ewig richtig, ist halt auch eine, wo man sich nicht rührt und wo man nur brav konsumiert und mitmacht. Aber niemand wird dadurch klüger oder souveräner, weil er einmal im Jahr ein Handy kauft. Das hat doch mit Digital Native nichts zu tun.
Nein, das ist wohl wahr.
Doch nicht. Jetzt mal eine Frage. Ich meine, du kommst bestimmt viel rum, du sprichst bestimmt mit vielen Menschen, Unternehmern. Gibt es digital erwachsene Unternehmen, Unternehmer, die dir gerade einfallen, wo du sagst, okay, da ist schon was da in Deutschland, da ist schon irgendwie Potenzial?
Das sind Einzelgespräche und will ich jetzt gar nicht aus dem Nähtäschchen plaudern, weil das immer wieder Gespräche sind mit Leuten, die in Organisationen drin sind und dem zustimmen. Ich war extrem überrascht, dass ein so kritisches, auch der Branche gegenüber kritisches Buch wie meins, gerade von Leuten gut aufgenommen wird, die in diesen IT-Abteilungen sitzen und das verantworten. Das hat mich ehrlich ein bisschen überrascht. Ich meine, ich komme ein bisschen aus der Szene, weil ich als Computerjournalist angefangen habe vor vielen Jahren. Und bis heute ich glaube schon ein Nerd geblieben bin, was Hardware angeht zumindest. Aber diese Zustimmung, mit der hätte ich nicht gerechnet. Und da sieht man, dass etwas passiert ist. Es ist nicht mehr so, dass viele in der IT sagen, okay, das ist uns eigentlich egal, ich arbeite mit dem System, ich mache da meinen Stiefel und die wissen sowieso nicht, wie es ist und so soll es auch bleiben. Ja, das war ja lange Jahre sozusagen das Credo des IT-Verantwortlichen. Management interessiert eigentlich nicht, was ich mache. Deshalb mache ich irgendwas. Ja? Und das ist ja wunderbar, weil jede Geheimlehre sozusagen hat den großen Vorteil, dass man die Messe in Latein lesen kann und das niemand versteht. Das ist nicht mehr so. Und ich finde das einen großen Fortschritt. Ich finde es großartig, dass Leute die Frage auch, sind meine Ansprechpartner im Management, sind meine Ansprechpartner im Unternehmen auch in der Lage, die Problematik von dem, was ich sage, nachzuvollziehen. Das ist ja frustrierend auf Dauer, wenn man sozusagen mit Leuten redet, die zwar immer nicken, aber nichts verstanden haben. Also kann ich das schon irgendwie verstehen. Und ich habe jetzt so viele Gespräche geführt, seit das Buch draußen ist in ein paar Wochen, mit Menschen, die mich angeschrieben haben, auch über die sozialen Netzwerke und mir ihre Geschichte dann noch erzählt haben, dass man noch drei andere Bücher machen könnte draus, mindestens. Aber es ist fast ein klarer, es ist ein sehr klarer Trend. Also Leute sagen, die wirklich sich damit beschäftigen, wir brauchen eben diese Grundeinstellung, das ist eben nicht nur eine Fachabteilung wie andere auch, sondern das ist der Motor der Transformation, der Motor der Veränderung. Aber nicht, weil wir uns wichtig tun wollen, sondern weil wir es für nötig halten, dass das alle so weit verstehen, dass sie da auch mit tun können. Sonst scheitert es.
Würdest du so weit gehen, dass im Management Leute sitzen müssen, die unbedingt IT-Erfahrung haben, IT-Background haben?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube nicht, dass mein IT-Background jetzt durch lernt, indem man programmieren lernt oder ähnliches. Das habe ich nie geglaubt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man weiß, wie Systeme grundsätzlich laufen, dass man eine Ahnung hat, was ein Computer ist und was nicht. Das halte ich für extrem wichtig. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt tiefes Fachwissen braucht. Was man allerdings braucht, ist die Fähigkeit, diese Technologie, so viel von der Technik zu verstehen, dass man allgemein gebildet ist in dem Bereich. Und ich glaube, uns fehlt da die Allgemeinbildung in der Technologie, in der Digitalisierung viel mehr als die Fachbildung und die Fähigkeit dann sozusagen, und dazu ist Allgemeinbildung ja da, das ist ja kein Selbstzweck, eigene Themen, eigene Spezialisierungen dann in einen Kontext damit, in einen Zusammenhang zu setzen, damit sie weiteren Nutzen ergeben. Also wenn ich verstehe, wie Digitalisierung funktioniert, kann ich vielleicht auch schauen, wie muss ich die Organisation umgestalten, nicht um der Technik zu folgen, sondern um sozusagen tatsächlich Produktivität auf ein effektives und nicht immer effizientes Level zu heben. Also wo Effektivität eine Rolle spielt, tatsächliche Veränderungsgrößen zum Besseren und nicht immer nur dieses Klein-Klein am Schräubchen drehen, ein bisschen optimieren und sich dann über ein paar Promille freuen, sondern tatsächlich dann auch Systemwechsel einleiten, Transformationsprozesse einleiten, die langfristig dann auch Gewinne versprechen, Wohlstand versprechen und Möglichkeiten versprechen. Ich glaube, da sind wir schwach. Das andere, dieses Optimieren können, das sind alle super, aber das kannst du nur machen, wenn eine Allgemeinbildung besteht über Technologie und über Digitalisierung, wo man grundsätzlich weiß, Kinder, das ist kein Hexenwerk, aber ich muss wissen, wo die Grenzen sind. Ich sage das immer so bewusst, nicht weil ich die Digitalisierung nicht mag, im Gegenteil, sondern weil ich möchte, dass sie endlich Nutzen stiftet.
Ja. Ich glaube, diese Langfristigkeit ist deswegen für viele so schwer, weil sich keiner mehr traut, über 1-2 Jahre hinaus zu planen, oder? Weil so viele neue Säue wieder durchs Dorf getrieben werden, so viel Veränderung da ist, auch politischer Natur, dass man nicht mehr so leicht wie früher 10-Jahrespläne machen kann, die ganze Organisation vielleicht umorganisiert, weil man gar nicht weiß, was passiert eigentlich nächstes Jahr. Was passiert mit Trump, was passiert mit der Ukraine, mit Russland, mit China? Da sind ja so viele vielleicht auch Bedrohungen da und für manche ist ja KI auch eine Bedrohung, da, keine Ahnung, also lieber ein bisschen Aktionismus so tun, als würde man, als würde man irgendwie innovativ, zukunftsfähig agieren, ist es aber in Wahrheit dann doch nicht.
Paul Virilio, französischer Philosoph, hat das als Zustand des rasenden Stillstand bezeichnet.
Rasenden Stillstand.
Was uns gerade, rasender Stillstand. Finde ich extrem interessant, das ist ja auch kein Wunder. Also wir berufen uns auf Trump, wir sagen, China ist schwierig, Russland ist schwierig, das ist alles richtig. Wir sind aber auch schwierig. Wir haben eine Regierung, die ständig wechselt, die nichts tut, die große Programme verabschiedet, die Vorgängerregierung tritt wegen, ich sage jetzt mal, Napalien zurück. Das Land ist nicht handlungsfähig seit 1,5 Jahren de facto, weil all das nicht greift, dann wird gewählt, dann wird das gemacht. Also all diese Dinge sind wirklich kontraproduktiv. Was dazu führt, es führt dazu, wenn keine Sicherheiten entstehen, dass bei den meisten Leuten auch noch, wenn ich mir diese Fußnote erlauben darf, abgeschwächt wird die Wirksamkeit von Demokratie. Mhm. Weil dann sagt man irgendwann mal, oh, wie wäre es eigentlich jetzt mal mit einem benevolenten Diktator oder mit einem Einparteiensystem, das da mal für Ruhe und Ordnung sorgt. Also diese Katastrophen provoziert man mit diesem Unsinn. Also Inkompetenz hat Folgen. Ja, ja. Das ist das, wo man immer wieder sagen muss, das ist in Unternehmen so und das ist natürlich in der Politik so. Und wir sind selbst dafür verantwortlich, dass wir das hinkriegen und die Planungssicherheit, die mangelnde, ich halte das auch für wichtig, Sicherheit. Wir werden es nur schaffen, dass Leute Risiken eingehen, größere, wenn wir Grundsicherheiten anbieten können. Das heißt, wenn der Rahmen fest ist und wenn der Rahmen klar ist und wir nicht ständig immer sagen, ja, also er weiß, was morgen kommt, domani, domani, sondern einfach mal klar sagen kann, das steht jetzt politisch fest, das steht politisch fest. Das ist der Fahrplan. Niemand wird sozusagen unter die Räder geraten, was man ja beim Sozialsystem und da wieder rumgewurstelt wird, überhaupt nicht mehr sagen kann. Dann sind die Leute auch, glaube ich, bereit, mehr Risiken einzugehen. Risiko und Sicherheit sind zwei Seiten einer Medaille. Das spricht sich vielleicht auch mal in Berlin rum, bei den Ministerpräsidenten.
Ja, du hast ja mal gesagt in einem anderen Gespräch, dass das quasi die Welt, ja die digitale Welt nur das abbilden kann, was man in sie reingibt aus der analogen, weil die digitale Welt ist ja nur ein Spiegelbild der analogen, meistens sogar ein schlechteres oder ein verkürztes, sagen wir es mal so.
Du hast es noch deutlicher sogar ausgedrückt,
wenn ich das verstehe. Aber trotzdem ist es ja tatsächlich so, dass sag ich mal, unsere Welt ja auch sehr komplex geworden ist, ja einerseits, aber wir verkomplizieren sie ja unentwegt. Nun ist ja im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, das Einparteiensystem würde es ja verentkomplizieren, wenn wir das nicht wollen. Wie könnten wir Komplexität oder zumindest Kompliziertheit unnötig rausnehmen? Hast du eine Idee?
Das führt mich natürlich sofort zu unverschämter Eigenwerbung. Ich habe vor 6 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Zusammenhänge. Und da geht es genau um diese Grundsatzfrage, warum wir sozusagen auch wiederum aus kulturellen Gründen in den letzten Jahrhunderten gelernt haben, Komplexität immer reduzieren zu wollen. Statt zu erschließen. Das sind Kulturtechniken. Das ist eine Steilvorlage jetzt für mich. Diese Frage war nicht abgesprochen, muss man so sagen. Aber das kann China. Ja. China ist in der Lage, Komplexität zu erschließen, qua der eigenen Kultur, die sagt, ich habe Alternativen. Mhm. bei uns, das ist ja nicht nur Angela Merkel gewesen und Margaret Thatcher, gilt das Prinzip der Alternativlosigkeit. Mhm. Das ist das übrigens kein westliches Erbe, muss man darauf hinweisen, der Westen kann da nichts dafür. Das ist tatsächlich ein industrialistisches Erbe, wo man ja, nein, richtig, falsch, schwarz-weiß, entweder oder. Also wir sind nicht in der Lage zu sagen, beispielsweise, wir machen E-Autos Unverbrenner. Mhm. Das kriegen wir nicht hin. Entweder oder. Das heißt, wenn ich keine E-Autos verkaufe, muss ich zurück zum Verbrenner. Das sind einfach mentale Verfasstheiten, die uns wahnsinnig schaden bei jeder Form von Innovation und Erneuerung. In China macht man beides. Mhm. Mit ruhiger Hand. Deshalb gelingt es sozusagen natürlich auch einem Staat, der in sich eine Diktatur ist, die ich verurteile, ja, mit einem Einparteiensystem, das sehr rigide ist und Menschenrechte am laufenden Band verletzt, gleichzeitig aber einen Kapitalismus zu betreiben, der sich dieser konfuzianischen Vielfalt, dieser Alternativen bedient. Und das finde ich durchaus interessant.
Ja.
Ja? Nicht interessant im Sinne von zustimmend und so muss das sein, aber das wäre ja sozusagen die Lehrmitteilung an die europäische Politik, zu sagen, na, dann müsst ihr halt auch mal anfangen, in Alternativen zu denken und das zu erschließen. Und dann ist Komplexität halt nicht mehr kompliziert, ja, also nicht verstehbar und orientierend, sondern nimmt die Ohnmacht eigentlich weg. Weil ich sage, schau mal, ich kann das versuchen, das versuchen, das versuchen. Das sorgt ja auch für Optimismus. Wir fahren ja immer diese Notprogramme, jetzt machen wir eine Reform, die kostet 500 Milliarden. Wenn das nicht funktioniert, ja, natürlich wird sie nicht funktionieren. Und zwar nicht, weil das alles doof wäre, was die machen, sondern weil man immer alles auf eine Karte setzt und nicht einfach sagt, es gibt eine Unterschiedlichkeit sozusagen jetzt auch in der Herangehensweise bei der Lösung von Problemen, weil diese Probleme unterschiedlich sind.
Ja.
Das ist dann immer dieser Eintopf und dieses Einfachmachen und dann behaken sie sich und am Ende kommt dann immer was dabei raus, was zu immer mehr Extremismus führt. Und das halte ich für zu wenig radikal gedacht, ja, und zu viel Extremismus. Also dieses Randständige hat sich in die Mitte verzogen. Mit Komplexität umzugehen, also die, wie ich sage, Kontextkompetenz zu haben, ist, glaube ich, das Entscheidende. Das muss übrigens auch jeder, der in den Arbeitsmarkt reingeht, das muss jeder, der sich bewirbt. Das müssen umgekehrt aber auch Unternehmen machen, die nach guten Leuten suchen. Sie müssen das, was sie tun, erklären können. Ja, da wissen wir jetzt schon, wovon wir reden. Das sind nicht so viele, die das können. Ja, sondern man sucht sich irgendeinen Headhunter und der beschreibt dann sozusagen, wie es aussehen soll und arbeitet dann Muster ab. Aber was man dann tatsächlich kriegt, das ist eine andere Frage. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig wäre, mehr zu lernen im Umgang mit Komplexitätserschließung, weil Vielfalt ist eine Ressource und Wissen ist eine Ressource, die aus der gleichen Quelle genährt wird. Und es geht nicht immer dadurch zu sagen, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Wir haben viel zu wenig verschwenderisches Denken, hätte ich fast gesagt. Ja? Und deshalb vergeuden wir so viel Geld. Es hat Zusammenhänge, im wahrsten Sinn des Wortes, die man ja auch nachvollziehen kann. Also eine sehr monolithische Wirtschaftspolitik sorgt halt immer dafür, dass man eigentlich ins Casino geht und nicht in die Werkstatt. Und ich möchte dieses, das ist das wahre Casino-Denken, wo man glaubt, man hat die Weisheit und jetzt kriegt man es hin und dann kriegt man es halt nicht hin.
Dann müsste es doch aber so sein, dass im Prinzip die US-amerikanische Wirtschaft mit ihren sehr monolithischen Unternehmen eigentlich noch anfälliger sein müsste als die doch sehr zerklüftete, sagen wir mal, kleine mittelständische Unternehmertumsstruktur, die wir in Deutschland haben. Was ich das falsch?
Käme drauf an. Ich habe heute eine aktuelle Zahl gehabt des amerikanischen Arbeitsmarktservices, sage ich jetzt mal übersetzt frei. Die sitzen, glaube ich, in Boston oder so. Und dann habe ich gelesen, dass 51,9% der Amerikaner selbstständig sind.
Okay.
Wirtschaftlich selbstständig. Das ist eine ziemlich große Zahl. Als Selbstständiger weiß ich, wie man in Deutschland mit Selbstständigkeit umgeht. Da sind wir also kurz vor der Hexenverfolgung mittlerweile in der Großen Koalition wieder. Da gibt es wir haben eine Regierungserklärung, in der das auch klar drinsteht. Es geht also definitiv darum, die Zahl der unselbstständigen Erwerbstätigen anzuhören. Wir werden diskriminiert bei vielen Dingen. Ganz offen. Also das ist wirklich eine schlechte Regierung, das möchte ich bei der Stelle nochmal sagen. Und in Amerika habe ich 50,1% Selbstständige. Ich habe einen ganz geringen Industrieanteil mittlerweile, den Trump zwar ideologisch und propagandistisch total überhöht, ja, weil es sich sozusagen ja als Retter des Rust Belts, den es ja schon nicht mehr gibt, de facto, aufspielt, wo der Industrieanteil und der Landwirtschaftsanteil in den USA sehr, sehr, sehr gering ist. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich glaube, ich habe 7% in der Industrie, ich habe unter 1% in der Landwirtschaft. Aber wenn ich mir die Außenwahrnehmung so ansehe und wenn ich mir das ansehe, wie sie dann in den Bible Belts auftreten, diese Magertypen, da hat man ja den Eindruck, es geht jetzt gleich wieder frisch ins Quäkertum über, was da geschieht. Ohne denen Unrecht tun zu wollen, vielleicht sind die auch gar nicht alle auf seiner Seite, aber es ist etwas Rückständiges. Mhm. Und tatsächlich sind die USA eine relativ weit entwickelte Wissensökonomie. Wir sind es tatsächlich auch, witzigerweise, obwohl die Politik immer noch von der Industriegesellschaft ständig redet, die sie nicht mehr ist seit den 70er Jahren, was uns Forscher ja auch hinlänglich beantwortet haben, längst. Wir sind vor allen Dingen auf der wissensbasierten Dienstleistung gut. Ja, das ist das, was man kann in Deutschland, was man aber nicht weiß. Also gilt der alte Satz, weiß Siemens, was es weiß. Auch für die gesamte Volkswirtschaft. Und die Antwort darauf wäre nein. Also wir machen etwas, von dem wir uns nicht bewusst gemacht haben, was es eigentlich ist. 44% der Leute arbeiten in wissensbasierten Dienstleistungen. In der Industrie haben wir über 150.000 Arbeitsplätze verloren im letzten Jahr, die aber rüber transformiert werden in den anderen Sektor. Die Verbände sagen natürlich, um Gottes Willen, das ist die Deindustrialisierung. Aber die Deindustrialisierung hat in den 60er Jahren begonnen und das ist gut so.
Wolf, zum Schluss noch eine Frage. Du forderst in deinem Buch eine Art neuen Humanismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Was heißt das ganz praktisch für Unternehmen? Mehr Philosophie, weniger Software, was ist damit gemeint?
Na, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die schlagen Chief Philosophy Officers vor. Das kann man gerne machen, bin da auch immer bereit, darüber zu diskutieren, aber ich glaube, das wird es nicht werden. Nein, es geht darum, dass man sich bewusst ist, in welcher kulturellen Quelle man lebt, also in welcher Gesellschaft man lebt. Ja, Kultur ist ja auch so ein großes Wort. Ich meine damit ja auch keine Tanz- und Opernveranstaltungen, sondern das, was wir für Normalität halten. Da müssen wir ran. Das heißt, man muss einen nüchternen Blick auf das, was wir tun, entwickeln und sagen, was tun wir eigentlich, wer sind wir eigentlich? Und wenn man das macht, diese Inventur, von der ich immer rede, kommt man, glaube ich, viel besser zurecht mit Technologie, viel besser zurecht mit dem, was heute nötig ist. Das meiste davon wird in kleinen Schritten gut abarbeitbar sein und keine Revolutionen verursachen. Und das ist sozusagen dieser Neuhumanismus. Den Begriff habe ich mir auch zitierenderweise geborgt von Peter Drucker, den ich sehr verehre, der viel vorhergesehen hat. Und er hat gesagt, dieser Humanismus ist nicht der Humanismus des alten Bürgertums, wo man also den Kanon runterbetet und alles auswendig lernt und dann alles andere für schlecht erklärt, sondern es ist ein Humanismus von Leuten, die wissen, in welcher Welt sie leben. Und das ist sozusagen hat so eine aufklärerische, frische Note, ja, wo man also nicht der Welt gegenübertritt, als ob sie aus Feinden besteht und auch nicht der Technologie, als ob sie aus Angst und Bedrohungen besteht, sondern indem man sich sozusagen, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, die Erde untertan macht. Ja, das ist ja ein schöner Satz eigentlich in der Genesis. Dafür sind wir da und nicht untertan im Sinne von unterjochen, sondern dass wir einfach sagen, nutzen wir bitte die Ressourcen, die wir haben, wozu der Computer gehört, wozu die Digitalisierung gehört. Und damit kommen wir weiter, als wir zurzeit sind. Also es ist keine Raketenwissenschaft, es gibt auch keine Formeln, es gibt keine Methoden. Ich ärgere mich dann immer, ich sollte eine Methode vielleicht entwickeln und dazu Seminare anbieten, aber es gibt keine. Es ist einfach einfaches Denken und Beobachten der eigenen Arbeitsweise.
Das klingt sehr gut. Lieber Wolf, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch. Es ist immer sehr erfrischend. Man lernt immer viel dazu, wenn man mit dir spricht. Digital erwachsen heißt ein neues Buch. Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall zu lesen, nicht nur zu lesen, sondern sich generell mit dir zu beschäftigen. Du hast viele Bücher geschrieben, auch da eine Empfehlung hin, Transformation, darüber haben wir letztens schon gesprochen. Ganz lieben Dank. Ach so, hast du schon nächstes Buchprojekt? Also ganz bestimmt, kann man schon drüber reden? Willst du drüber reden?
Ja, man kann im Vorfeld schon drüber reden. Ich beschäftige mich gerade mit dem schönen Thema der tätigen Ruhe. Das heißt, ich an Ruhe mit Ausrufezeichen und das wird im Herbst zu meinem Buch, zu meinem neuen. Weil ich glaube, dass wir auch zu unruhig sind, zu aktionistisch. Das ist jetzt keine neue, völlig neue Geschichte. Und ich verbinde das auch mit unserer Geschichte, über die wir heute schon ein bisschen geredet haben, mit unserer Grund-DNA, sagt man, glaube ich, heute immer. des Westens und wenn wir uns darauf wieder besinnen, die Sachen etwas ruhiger anzugehen und konzentriert zu arbeiten endlich und nicht immer nur herumzuhopsen aktionistisch, wie das leider üblich geworden ist, dann könnten wir viel mehr zustande bringen, als man sich vorstellen kann.
Klingt sehr interessant. Dann hören wir uns spätestens dann wieder, wenn das Buch raus ist. Lieber Wolf, ganz herzlichen Dank. Alles Gute, bis bald.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank.
Danke, Jörg. Danke,
ciao.
Simon.
Ciao.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.